Ja, dann möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen, sowohl hier vor Ort, die ich noch nicht begrüßt habe, als auch im Online-Meeting. Wir wollen heute weitermachen mit dem Thema Jesus, der gute Hirte, der dritte Teil. Und wir betrachten erstmal, was wir bereits gesehen haben, eine kurze Zusammenfassung. Und natürlich darf hier Johannes 10, Vers 11 nicht fehlen. Die Aussage des Herrn Jesus: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, es ist ja so, wenn wir an den guten Hirten denken, dann, denke ich, gehört das zu den ersten Wahrheiten, die uns dazu einfallen. Ja, die Aussage des Herrn Jesus und die Tatsache, dass der Herr Jesus sein Leben für die Schafe gelassen hat. Dass er uns so sehr geliebt hat, dass er bereit war, für uns zu sterben. Und es ist ja eine ganz grundlegende Wahrheit, die uns tagtäglich beschäftigen sollte. Ja, wir sollten eingenommen sein von dieser Liebe, ja, von dem Bewusstsein, da ist jemand, der hat sich wirklich für uns hingegeben. Der war bereit, für uns zu sterben. Er hat die Schafe lieb. Er hat sie so sehr geliebt, dass er sogar für sie gestorben ist. Das heißt, es ist nicht so, dass wir ihm in irgendeiner Weise gleichgültig sind, sondern wir sind unter seiner Liebe, und diese Liebe ist so groß, dass er sogar gestorben ist. Und wenn wir sein Kreuzeswerk betrachten, wenn wir sein Leiden und Sterben betrachten, dann wissen wir, dass es für ihn nicht einfach war. Dass es ein schwerer Kampf, ein schweres Ringen, ein schweres Leid war, das er für uns auf sich genommen hat. So sehr hat er uns geliebt. Und dadurch hat er bewiesen, er ist wirklich der gute Hirte. Ganz im Kontrast zu anderen Hirten, die damals das Volk Israel gehabt hat. Und auch andere Hirten, die allgemein sich als Hirten über Menschen betrachten. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist natürlich auch ein Thema, was uns dazu bewegen sollte, nicht nur Gott zu lieben, also ihn auch zu lieben, sondern auch einander zu lieben. Diese Einstellung, diese Haltung zu haben, bereit zu sein, füreinander das Leben zu lassen. Und ja, ich finde es immer gut, da zu betonen, dass wenn man sagen würde, theoretisch wäre ich bereit, mein Leben zu lassen für die Geschwister. Also wenn man das sagt, ja, theoretisch wäre ich bereit dazu, dann sollte man erst recht bereit sein, kleinere Opfer zu bringen, die nicht gleich das Leben bedeuten. Ja. Dienst aneinander, füreinander da sein, ja, sich umeinander kümmern, all diese Dinge, die die Liebe gebietet, wo man dann doch in der Praxis sich oft schwer tut. Ja. Weil jeder hat seine eigenen Probleme, seine eigenen Nöte, und oft ist der Kopf voll, dass man vielleicht nicht mehr so viel an die Nöte der anderen denken kann. Und zum anderen sind wir natürlich alle verschieden. Ja, da gibt es natürlich auch Dinge, wo man sich einander reibt. Und jetzt sind wir aufgefordert, trotzdem einander zu lieben. Und hier den Herrn vor Augen zu haben, der Herr Jesus hat uns geliebt, obwohl wir ihn nicht gesucht haben, nicht nach ihm gefragt haben, unser eigenes Leben gelebt haben, egoistisch waren, auf unseren eigenen Weg geschaut haben, ja, Gott beleidigt haben durch unser gesamtes Leben. All diese Dinge treffen zu, vollkommen böse, ja, vollkommen verdorben, und trotzdem war der Herr bereit, sein Leben für uns zu lassen. Ja. Unsere Sünde hat ihn ans Kreuz gebracht. Deine Sünde hat den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht. Und trotzdem war er bereit, diesen Weg zu gehen. So sehr hat er dich geliebt. Der gute Hirte hat uns so sehr geliebt. Dann haben wir gesehen, der gute Hirte fügt uns zur Herde hinzu. Er kennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ja, er hat seine Schafe gesucht. Ja, wir sehen das bei dem Gleichnis mit den 100 Schafen, wo das eine sich von der Herde entfernt und der gute Hirte dem Schaf nachgeht und es sucht und es findet und es zur Herde bringt. Und so wird jeder, der zum Glauben kommt, Teil der Herde Gottes, Teil der Herde des Herrn und somit auch Teil der Gemeinde. Wir gehören zur Gemeinde und ich habe das durch die Aussagen über die Liebe schon etwas vorgegriffen, dass wir hier als Teil der Gemeinde auch verpflichtet sind, einander zu lieben. Liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Ja, diese Aussage von Petrus, beharrlich zu lieben, also beharrlich dran zu bleiben, heißt, dass wir wirklich uns danach ausstrecken sollten, uns bemühen sollten, durch die Kraft Gottes einander zu lieben. Wir hatten auch gesehen, dass es natürlich bedeutet, dass wir aufgefordert sind, uns örtlich zu versammeln. Ja, ein Christ ohne Gemeinde, das passt einfach nicht. Ja, wir sind dazu berufen, herausgerufen aus der Welt, um Teil der Gemeinde zu sein. Und Ekklesia, ja, heißt die Herausgerufenen. Ekklesia, Gemeinde, heißt die Herausgerufenen, die Versammlung, die Gott rausgerufen hat aus der Welt, um Teil seiner Gemeinde zu sein. Also das ist wirklich eine Bestimmung für einen jeden Christen, sich einer bibeltreuen Gemeinde anzuschließen und dort zu dienen. Und genau das ist der nächste Punkt. Der gute Hirte gebraucht uns. Hebräer 13, 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, der Herr Jesus möchte uns gebrauchen. Ja. Das heißt, der Gott des Friedens hat ihn heraufgeführt. Er ist der Gott des Friedens. Er hat auch uns dazu berufen, Friedensstifter zu sein unter dem großen Hirten. Er hat uns dazu berufen, dass wir jedes gute Werk tun, wie es hier heißt, dass wir eben Gott dienen. Wir dienen in dieser gefallenen Welt als Lichter in dieser Welt und wir dienen an den Hausgenossen des Glaubens, wir dienen aneinander. Und deswegen, um diesen Dienst zu tun, auch den Dienst an den Hausgenossen des Glaubens, an den Geschwistern, auch hier kommt wieder dieser Punkt ins Spiel, dass es wichtig ist, dass wir zu den Geschwistern kommen, also zur Gemeinde kommen, dass wir da sind, um einander zu dienen. Und das kann auch ein Online-Meeting nicht ersetzen. Ja, natürlich ist es manchmal geschickt, man ist vielleicht krank oder dieses oder jenes. Es kann wirklich gute Gründe geben, online teilzunehmen, aber das kann nichts Dauerhaftes, keine dauerhafte Lösung sein, weil im Online-Meeting, da kriegen wir die Predigt zwar mit, aber wir sind nicht mit den Geschwistern zusammen. Und diesen Dienst, den wir einander tun sollen, können wir in dem Moment dann eben nicht tun. Deswegen, alle, die jetzt im Online-Meeting zuhören, es ist immer wieder eine gute Idee, zu prüfen, ob man nicht vielleicht doch eher hier sein sollte. Wie gesagt, die legitimen Gründe, da möchte ich gar nichts sagen. Ich möchte es auch nicht im Einzelnen beurteilen. Das müsst ihr selber vor Gott und vom Herrn prüfen. Ja, ist es nicht schön, wenn wir gebraucht werden? Wenn der Herr uns gebraucht, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung? Habt ihr schon erlebt, dass ihr ja, vielleicht auch mal ein Opfer auf euch genommen habt, weil ihr hattet eigentlich keine Zeit, ihr habt euch dann aber Zeit freigeschaufelt für einen Bruder, eine Schwester und es war eine gesegnete Gemeinschaft, wo ihr ein Segen sein konntet für den Bruder, für die Schwester. Merkt ihr nicht danach, dass es schon jetzt und hier eine Art Belohnung gibt? Ja? Eine Belohnung, nämlich die Freude, dass man merkt, Gott möchte uns gebrauchen zu seiner Ehre. Und wir sind nicht umsonst in dieser Welt, sondern wir sind nützlich für andere. Und wenn das nicht der Fall war bisher, möchte ich euch Mut dazu machen. Der Herr Jesus hat uns dazu berufen, dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen und dass es bleibende Frucht ist. Und da können wir auch zum Herrn bitten und flehen, Herr, bitte gebrauche mich, ja, zeige mir Möglichkeiten zum Dienst auf, aber gib mir auch die Kraft, den inneren Schweinehund zu überwinden und wirklich mich auszustrecken, nach den Geschwistern und die Geschwister zu lieben. Der gute Hirte sorgt für uns. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist auch eine wunderbare Wahrheit, ja, dass wir uns nicht zu sorgen brauchen. Ja, der Jesus sagt, Sorgt euch nicht, was ihr anziehen wollt, was ihr anziehen sollt, was ihr anziehen könnt. Sorgt euch nicht um das Essen, um das Trinken. Ja, sorgt euch nicht, weil der himmlische Vater weiß, was ihr bedürft. Ja, er weiß, was ihr braucht, euer himmlischer Vater. Deswegen dürfen wir alle Sorgen auf ihn werfen, für diese materiellen Bereiche, aber auch für alle anderen Bereiche, wo wir doch immer wieder doch Sorgen haben. Wir dürfen sie und sollen sie ihm abgeben. Es ist sogar ein Befehl. Und dann haben wir gesehen, der gute Hirte bewahrt seine Schafe. Johannes 6, Vers 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ja. Wenn es der Wille des Vaters ist, die Schafe zu bewahren, wird dann dieser Wille erfüllt werden? Ganz sicher wird dieser Wille erfüllt werden, denn der Jesus ist der gute Hirte und er ist auch allmächtig. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat also alle Macht, seine Schafe zu bewahren. Er ist nicht ein machtloser, ein schwacher Hirte, sondern er ist ein starker Hirte, er ist ein mächtiger Hirte und deswegen hat er überhaupt kein Problem damit, seine Schafe zu bewahren. Er wird es tun. Er wird kein einziges verlieren. Er wird auch nicht das Schwächste verlieren. Nun habt ihr vielleicht schon mal jemanden kennengelernt, der voller Begeisterung für Jesus war und nach einer Weile nichts mehr von Jesus wissen wollte. Wurde derjenige nicht bewahrt? Wir müssen bedenken, zum einen kennen wir nicht das Ende. Wir wissen nicht, ob er irgendwann zur Herde zurückgeführt wird, zum Herrn zurückgeführt wird. Zum anderen wissen wir auch nicht, wie es im Herzen aussieht. Wenn jemand viel von Jesus redet und sagt, ich liebe Jesus und voller Begeisterung spricht darüber, sehen wir nicht ins Herz. Wir wissen nicht, wie es wirklich aussieht. Aber Gott sieht die Herzen an. Und Johannes sagt, sie sind nicht bei uns geblieben, weil sie nicht von uns waren, sinngemäß. Ja? Wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Also auch das gibt es. Und Gott sieht die Herzen, er weiß, ob wirklich rettender Glaube da ist oder nicht. Und 1. Petrus 1, Vers 5, da wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ja. Wir sollen deswegen, weil es so ist, ja, dass es solche gibt, die nicht echt sind, trotzdem nicht immer mit Angst leben und sagen, oh, vielleicht bin ich nicht echt, vielleicht bin ich nicht echt. Die Bibel fordert uns sogar auf, dass wenn wir die Grundwahrheiten des Evangeliums kennen und darauf vertrauen, dann fordert die Bibel uns sogar auf, uns darüber zu freuen. Ja, an der Heilsgewissheit, an der Tatsache, dass der Herr uns alles geschenkt hat. Ja, wenn wir also wissen, dass wir Sünder sind und es uns leid getan hat, wir darüber Buße getan haben und zu Jesus gekommen sind, und jetzt nur auf das vertrauen, was er für uns getan hat. Ja, wenn wir also auf dieses Evangelium vertrauen, dann müssen wir nicht ständig Angst haben und zittern, sondern dürfen wir dankbar sein, ihn dafür anbeten und loben und uns freuen an unserem Heil. Und die Bibel sagt uns, da wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Zu Petrus hat der Herr Jesus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und die Bibel sagt uns, dass der Herr Jesus sich alle Zeit für uns verwendet und für uns einsetzt. Er bittet vor dem Vater für uns. Und so dürfen auch wir wissen, dieser Glaube, der ein Geschenk Gottes ist, diesen Glauben wird Gott auch weiter erhalten und nähren. Wir hatten aber auch gesehen, dass wir die Mittel natürlich gebrauchen sollen, zum Beispiel Gottes Wort, ja, gehorsam gegenüber seinem Wort, all die Mittel, die Gott dazu bestimmt hat, dass das geschieht. Uns also nicht zurücklehnen und sagen, er wird alles schon passen, sondern dem Herrn gehorchen und dem Herrn nachfolgen. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Der gute Hirte bringt sie ans Ziel, er bringt die Schafe ans Ziel, er bringt uns ans Ziel. Ich hatte schon gesagt, das gehört thematisch zusammen mit dem Thema, der gute Hirte bewahrt seine Schafe, hat jetzt nur mehr das Ziel im Blick. Und ich möchte hier einige Worte vom Herrn Jesus selbst wiedergeben. In Johannes 10, Verse 26 bis 30 lesen wir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Ja, also er spricht erstmal diejenigen an, die nicht glauben. Ja, es gibt solche, die sind nicht von seinen Schafen. Und weil sie nicht von seinen Schafen sind, deswegen glauben sie nicht. Und jetzt macht er eine Aussage über seine Schafe. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Also woran sehen wir, dass ein Schaf wirklich ein Schaf Jesu ist? Wir sehen es nicht daran, dass es viel, dass einer, der von sich behauptet, gläubig zu sein, dass er viel von Jesus spricht, sondern wir sehen es dadurch, dass er dem Herrn Jesus nachfolgt. Und Nachfolge zeichnet sich eben auch durch Gehorsam aus. Wer mich liebt, hält meine Gebote, sagt der Herr Jesus. Also meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Wenn wir das genauer anschauen, dann sehen wir, dass es wirklich so ist, der gute Hirte bringt sie ans Ziel. Ja, der gute Hirte, er hat ja die Aufgabe, seine Schafe zu führen. Ja, er führt die Herde, er ist verantwortlich für seine Herde. Und die Herde wird er ans Ziel bringen. Und es heißt hier, ich gebe ihnen ewiges Leben. Was bedeutet ewiges Leben? Ewiges Leben bedeutet ein Leben, das nicht aufhört. Es ist natürlich das Leben in der Fülle des Herrn, das Leben, das er gibt. Er gibt im Überfluss, sagt er, er gibt, damit sie volle Genüge haben. Aber es ist das Leben, das eben nicht zu Ende geht. Und wenn jemand wirklich ewiges Leben hat, dann wird er es auch behalten. Gott wird es bewahren. Angenommen, jemand hätte ewiges Leben für ein Jahr. Wäre das möglich? Genau ein Jahr hat jemand ewiges Leben. Dann hört das ewige Leben auf. Nein, das ist nicht möglich. Ja, ewig heißt ohne Ende. Und hier wird das sogar noch erklärt. Es heißt, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also ewiges Leben zu haben, bedeutet in Ewigkeit nicht verloren zu gehen. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das heißt, ein wahres Schaf des Herrn wird nicht verloren gehen. Es wird bewahrt werden. Es ist sicher in der Hand des Herrn, wie wir jetzt gleich lesen werden. Ja. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Also wir sehen hier die Einheit des Vaters und des Sohnes und sowohl das Wirken des Vaters und die Macht und die Kraft des Vaters als auch die Macht und die Kraft des Sohnes sorgen dafür, dass uns niemand aus der Hand des Vaters reißt. Und wir hatten aber auch schon gesehen, in Bezug auf den Punkt Bewahrung, dass auch der Heilige Geist wirksam ist im Gläubigen. Und so können wir sagen, der dreieinige Gott setzt sich dafür ein und wirkt und bewirkt, dass die Gläubigen das Ziel erreichen. Sie werden ans Ziel gebracht. Eine Sache muss ich hier erwähnen. Manche sagen, ja, niemand kann sie aus der Hand des Herrn und der Hand des Vaters reißen, aber sie können sich selbst aus der Hand des Herrn und des Vaters reißen. Und das sagt uns weder diese Stelle, noch sagt uns das die Bibel. Denn was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, dass am Ende die Bewahrung von uns selbst abhängig wäre. Und es würde auch bedeuten, dass wir die Macht hätten, uns aus der Hand Gottes zu reißen. Und sind wir mächtiger als Gott? Sind wir mächtiger als er? Das sind wir nicht. Er ist mächtig genug, uns zu bewahren. Wenn es an uns läge, wenn es an mir läge, ich wüsste nicht, ob ich morgen noch gläubig wäre oder übermorgen. Ich wüsste es nicht, weil ich weiß, ich bin abhängig von der Kraft und Macht Gottes, dass er den Glauben erhält und weiterhin bewirkt. Und da bin ich dankbar dafür. Er hat mir schon den Glauben am Anfang geschenkt. Ich habe nicht danach gesucht. Er hat ihn mir geschenkt und ich bin zuversichtlich und auch durch die Schrift überzeugt, dass er weiter wirken wird und dass er für mich betet und mich ans Ziel bringt. Und so denke ich es auch in Bezug auf jeden wahren Gläubigen. Auch wenn wir das kombinieren mit der Aussage, ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, hier ist ja noch gar nicht von der Hand Gottes die Rede. Hier ist aber nur davon die Rede, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und das bedeutet, dass sie sicher sind in ihm und sicher ans Ziel gebracht werden. werden. Und dann müssen wir natürlich hier kurz die goldene Kette betrachten, die wir schon ausführlich betrachtet haben vor einiger Zeit. Römer 8, Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Ja, es wird deswegen goldene Kette genannt, weil ein Glied der Kette in das andere übergeht und mit dem anderen fest verflochten ist. Und es ist immer die gleiche Menge, von der hier die Rede ist, die er vorherbestimmt hat. Ja, und wir wissen, die Bibel spricht davon, Ewigkeit her vorherbestimmt. Die hat er auch berufen in der Zeit. Ja, und mit den Worten des Herrn, der Herr hat gesagt, dass die Schafe, die Gläubigen, ein Geschenk des Vaters an den Sohn sind. Und dieses Geschenk, die er so geschenkt hat, dem Sohn, die werden zum Glauben kommen und die werden auch die Herrlichkeit erreichen. Hier sehen wir, die werden berufen. Das heißt, in einem bestimmten Moment der Zeit kommen sie zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Das ist die wirksame Berufung, der heilige Ruf Gottes. Und es heißt dann weiter, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Das heißt, alle, die berufen sind, die sind gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und das Interessante hier ist, es steht alles in Vergangenheit. Es steht alles in Vergangenheit, weil es Teil seines ewigen Ratschlusses ist, der sicher in Erfüllung gehen wird. Denn das, was Gott sich vornimmt, das kommt zustande. Mein Ratschluss soll zustande kommen, sagt der Herr schon im Alten Testament. Alles, was er sich vornimmt, das tut er auch. Also sein Ratschluss kann nicht gehindert werden, nicht vereitelt werden. Es wird genau so passieren. Die gleiche Menge, die vorherbestimmt ist, die wird am Ende auch verherrlicht. Es ist so sicher, dass Paulus wagt, das sogar in Vergangenheit zu schreiben, weil es Teil seines unumstößlichen Ratschlusses ist. Und deswegen werden sie das Ziel erreichen. Wir schauen weiter, Römer 5, Verse 8 bis 9. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Ja, wir hatten am Anfang das betrachtet, die große Liebe Gottes. Ich hatte gesagt, dass der Herr Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Er hat uns dadurch seine Liebe bewiesen. Wenn ihr irgendeinen Freund hättet, ja, oder ein Familienmitglied, das für euch das Leben aufs Spiel setzen würde, um euch zu helfen oder irgendetwas für euch zu tun, um euch aus irgendeiner Gefahr zu erretten, dann würdet ihr euch dadurch wissen, diese Person liebt euch wirklich. Oder? Diese Person liebt euch wirklich. Sie hat es bewiesen durch ihre Tat. Nicht durch Worte, sondern durch die Tat. Der Herr Jesus war bereit, für uns zu sterben. Ja, obwohl wir selbst unter dem Zorn Gottes waren, war er bereit, für uns zu sterben, war bereit, bis in den Tod zu gehen, zu leiden und zu sterben, den qualvollsten Tod. Wir können uns das nicht mehr vorstellen, was er durchgemacht hat. Dadurch hat er uns seine Liebe bewiesen. Das heißt, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch. Ja, die Liebe ist hier bewiesen. Hier ist der Aspekt Gottes im Vordergrund. Gott beweist seine Liebe in dem Fall, dass er uns seinen Sohn gibt, dass er seinen Sohn sterben lässt, dass er seinen Sohn, den er so liebt, den er über alles liebt, für uns hingibt. Ja? Und der Herr Jesus beweist die Liebe zu uns dadurch, dass er freiwillig diesen Weg gegangen ist, dass er freiwillig für uns gestorben ist. Und deswegen gibt es ein wie viel mehr, ein wie viel mehr. Ja, man könnte auch sagen mit anderen Worten, erst recht ist das so. Wenn der Herr Jesus wirklich uns bewiesen hat, dass er uns liebt, dann werden wir erst recht vom Zorn errettet werden, erst recht. Ja. Er hat ja schon bewiesen, wie sehr er uns liebt. Warum sollte er uns jetzt verdammen? Warum sollte er uns jetzt verurteilen? Wir sind doch gerechtfertigt worden durch sein Blut. Das kostbare Blut Jesu ist es, was uns gereinigt hat, was uns frei gemacht hat, was uns Vergebung geschenkt hat. Wenn wir doch volle Vergebung haben der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden, warum sollte dann Gott nochmal uns bestrafen? Warum sollte Gott nochmal eine Strafe von uns fordern? Warum sollte er sagen, ihr müsst jetzt nochmal für eure Sünden bezahlen? Wir könnten dann zu Recht sagen, Moment, es stimmt alles. Ich habe mein ganzes Leben lang gesündigt. Ich habe nur Böses getan. Ich habe dich beleidigt. Das ist alles richtig. Aber dein geliebter Sohn, hat er nicht für meine Sünden bezahlt? Ja, er hat für meine Sünden bezahlt, für alle. Sein Blut ist so kostbar, dass es ausreicht für die schlimmsten Sünden. Es reicht aus für alle Sünden. Und wenn diese Bezahlung erfolgt ist, dann wird Gott nicht noch eine Bezahlung einfordern. Und deswegen, wenn wir gerechtfertigt worden sind, wie es hier heißt, wenn wir die Rechtfertigung haben, das heißt von Gott für gerecht erklärt, für gerecht gesprochen und gerecht gemacht sind, dann werden wir auch vor dem Zorn errettet werden. Denn der Zorn Gottes ergießt sich über die Ungerechtigkeit, über die Sünde. Alle Sünder werden bestraft werden. Sie werden mit ewigem Feuer, mit ewiger Verdammnis bestraft. Das ist richtig. So heilig und so gerecht ist Gott, dass das passieren muss. Jede Sünde muss bestraft werden. Es wird eine ewige Verdammnis geben und das ist schrecklich. Aber die Bestrafung erfolgt in Bezug auf die Sünden. Es werden die Sünden bestraft. Und wenn der Herr Jesus an unsere Stelle gegangen ist, wenn er dort hing für uns, an unserer Stelle, dann werden wir nicht nochmal bestraft werden. Wenn wir daran glauben, wenn wir darauf vertrauen, am Kreuz hätte ich hängen müssen, wegen meiner Schuld, wegen meinen Sünden. Aber an meiner Stelle hing der Herr Jesus. Er hat meinen Platz eingenommen. Er hat den Zorn Gottes gestillt und getragen. Wenn wir darauf vertrauen, dann dürfen wir wissen, wir werden vor dem Zorn errettet werden. Wir werden nicht weder in den kommenden Zorn der Trübsal kommen, noch werden wir in den ewigen Zorn Gottes kommen, in die ewige Verdammnis. Das ist eine Zusage. Und der Jesus hat es bewiesen am Kreuz, dass er das wirklich tun wird. So sehr hat er uns geliebt, dass seine Liebe auch dafür sorgen wird, dass wir in Ewigkeit sicher sind. Deswegen sagt Paulus in Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher ein gutes Werk angefangen hat, in euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wir sehen hier, auch der Schwerpunkt liegt auf Gott. Ja, er hat ein gutes Werk in euch angefangen. Zu einem bestimmten Moment in eurem Leben, wenn ihr gläubig seid, dann trifft das zu. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in eurem Leben wurdet ihr vielleicht nachdenklich. Ja, habt ihr angefangen, in Frage zu stellen, was ihr vorher geglaubt habt? Ja, habt angefangen, nach der Wahrheit zu fragen und zu suchen? Und all das geht zurück auf das Wirken des Herrn. Er hat ein gutes Werk in euch angefangen. Er hat es angefangen. Er wird es vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Was kannst du jetzt machen, wenn du sagst, nein, in mir hat Gott kein gutes Werk angefangen? Was kannst du dann tun? Ja, du kannst zum Herrn kommen und ihn anflehen, Herr, wirke auch in mir, fange auch in mir ein gutes Werk an. Ich möchte nicht in die ewige Verdammnis, ich möchte dich suchen, dir nachfolgen, dich lieben, dir dienen. Ich möchte gerechtfertigt sein, ich möchte frei sein von Schuld und Sünde, wirke du in mir. Und wenn du das alles ja, noch nicht so richtig verstehen kannst, so bitte ihn darum, dir das aufzuzeigen und beschäftige dich mit diesen Wahrheiten in seinem Wort. Denn es heißt, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern durch das lebendige Wort Gottes. Und dieses Wort ist das bleibende Wort. Und dieses Wort gebraucht Gott, um rettenden, um wahren Glauben zu bewirken. Und natürlich auch die Verkündigung, die sich aus diesem Wort, die sich auf dieses Wort gründet. Dann kommen wir zurück zu Psalm 23, Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ja, das ist das Ende des Psalm 23. Das ist die Schlussfolgerung von David. Und das hört sich jetzt erstmal so an, okay, nur Güte und Gnade. Und ich werde immer bleiben im Haus des Herrn. Das ist ja wie ein Sonntagsspaziergang. Nur Güte und Gnade. Mein Leben lang, es gibt keine Probleme, keine Nöte. Nur Güte und Gnade. Das sagt uns David aber nicht. Weil David hat davor vom Tal des Todesschattens gesprochen. Er hat davor von dieser großen Not und Bedrängnis gesprochen, durch die er durch musste. Und David hat sehr viel durchgemacht in seinem Leben. Und trotzdem sagt er, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Denn egal, welche Nöte wir durch müssen und egal, wie finster es um uns herum erscheint in bestimmten Momenten unseres Lebens, Egal, ob wir durch die Wüste müssen, durch das Tal des Todesschattens, durch Dunkelheit. Es ist alles Güte und Gnade vom Herrn. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten zusammenwirken. Das heißt, auch tiefe Not und Trauer und Bedrängnis gebraucht Gott zu unserem Besten. Er gebraucht es, um uns zu verändern, um uns ihm ähnlicher zu machen, um mit uns, ja, auch in Bezug auf diesen Aspekt ans Ziel zu kommen, dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden und ihm dienen. Und offenbar, ja, brauchen wir solche Nöte und Bedrängnisse. Offenbar ist das alles nötig. Aber wir dürfen wissen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und wenn wir bei ihm sind, werden wir verstehen, wirklich verstehen, dass es Güte und Gnade war. Die Führung, die er uns geschenkt hat in unserem Leben. Werden mir folgen mein Leben lang. Jetzt können wir das im Glauben erfassen. Wir können es rational vielleicht oft nicht erklären, wie bestimmte Situationen in unserem Leben zum Besten dienen sollen. Aber wir dürfen glauben. Ja, der kindliche Glaube stützt sich auf das Wort und glaubt und vertraut, ja, es ist wirklich so, mir dient alles zum Besten. Und der Herr hat nur das Beste im Sinn, Gedanken des Heils, Güte und Gnade hat er im Sinn. Und er kann auch, und auch das haben wir betrachtet, Situationen, die uns zu schwer erscheinen, verändern. Er kann uns auf den Felsen stellen, der uns zu hoch ist, über allen Stürmen und Nöten. All das kann er tun zu seiner Zeit. Er kann es schnell tun, er kann es auch langsam tun nach unserem Ermessen. Nach Gottes Ermessen ist es trotzdem alles geschwind und bald und das Leben wie ein Hauch. Und auch wir werden das eines Tages erkennen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und dann haben wir Offenbarung 7, Vers 17. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ja, wir werden das Ziel erreichen. Wir wissen, dass es ein kurzer Moment ist, bis es soweit ist. Und dann dürfen wir den Herrn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir dürfen ihn sehen als den guten Hirten. Wir dürfen erkennen, wie wunderbar er geführt hat. Und wir dürfen weiter wissen, dass er für alles sorgt, uns weidet und uns zu lebendigen Wasserquellen führt. Und dass er auch alle Tränen abwischt von unseren Augen. Alle Nöte sind dann nicht mehr wichtig, die wir hier durchgemacht haben. Wir dürfen getröstet sein, ja, durch den Trost Gottes. Aber auch jetzt schon, wenn wir das wissen und in die Zukunft schauen, in die, ja, uns erwartende Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die uns erwartet, schauen, darf uns das auch jetzt schon trösten. Wir dürfen auch jetzt schon wissen, er ist jetzt unser Hirte und er sorgt auch jetzt für uns. Und diese Wahrheiten, ja, wir hatten schon währenddessen gesehen, wie wir das anwenden können und sollen, aber wir schauen doch noch ein paar Verse an zum Abschluss. Philipper 3, 13 bis 14. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, Paulus schreibt sich selbst nicht Vollkommenheit zu. Er sagt auch von sich selbst nicht, er ist schon vollkommen in das Bild Jesu Christi umgestaltet. Und Paulus, wir wissen, er war im Glauben uns ein Vorbild. Ja, er war so ein so starkes Vorbild, er war sich dessen bewusst, dass er demütig sagen konnte, werdet meine Nachahmer. Nicht mit Hochmut, sondern mit Demut, weil er sich dessen bewusst war, was Gott alles schon in ihm und durch ihn gewirkt hat. Und trotzdem sagt er, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Aber eines tut er, sagt er. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ja, manchmal ist es so, dass auch Gläubige sich sehr viel mit der Vergangenheit beschäftigen. Sehr viel zurückgucken auf vergangene schlimme Ereignisse, auf vergangene Nöte und die Vergangenheit ihre Gegenwart ganz dominiert und einnimmt und sie runterzieht. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist, ich lasse es hinter mir. Er stochert nicht ständig in der Vergangenheit, er vergisst es und streckt sich aus nach dem, was vor ihm liegt. Ja, vielleicht waren auch viele schlimme Dinge in der Vergangenheit, und bei Paulus wissen wir es, es gab viele schlimme Dinge, auch viele Sünden, die er begangen hat. Aber er weiß, er hat Vergebung. Er hat nie vergessen, dass er ein Sünder ist, das hat er immer betont. Aber er streckt sich aus nach dem, was vor ihm liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und das Ziel vor Augen zu haben, die kommende Herrlichkeit vor Augen zu haben, das Erbe vor Augen zu haben, all diese Dinge, das kann uns dabei helfen, wirklich das Vergangene hinter uns zu lassen und uns nach dem Herrn auszustrecken und uns und gleichzeitig ihm zu dienen und ihn zu verherrlichen. Und deswegen haben wir allen Grund, uns zu freuen. Auch das ist etwas, was wir zu oft vergessen, oder ein Gebot, dem wir nicht gehorchen. Philipper 4, Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern im Allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, es ist ein Gebot an mich, was ich mir immer wieder zu Herzen nehmen muss, und an euch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Also es ist nicht eine Option, ja, dass ihr euch mal freut, sondern freut euch im Herrn alle Zeit. Gehorcht dem Herrn, dass ihr euch alle Zeit freut in ihm. Und wir haben gesehen, dass wir allen Grund haben, uns zu freuen. Ja. Die Freude hat einen Grund. Das heißt, wir können und sollen auch die Mittel gebrauchen, die Gott uns gegeben hat, um uns zu freuen. Die Verheißung zu betrachten. Das, was uns Gott verspricht, für die Zukunft zu betrachten, die kommende Herrlichkeit zu betrachten, all diese Wahrheiten zu nehmen, uns darauf zu stützen und uns darüber zu freuen. Und dem Herrn auch sagen, Herr, hilf mir, mich da wirklich in rechter Weise darüber zu freuen. Und wir sehen, wir haben hier noch mehr Aussagen, freut euch, und dann eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Ja? Wir sollen ein Zeugnis sein für die anderen. Und wir können viel besser ein Zeugnis sein, wenn wir uns freuen im Herrn, als wenn wir missmutig einhergehen, ja, und ständig über unsere Sorgen und Nöte klagen. Ja, ein viel besseres Zeugnis sind wir, wenn wir uns freuen. Und das bedeutet natürlich, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen müssen. Auch das hatten wir gesehen. Es ist ein Gebot, das zu tun. Und wenn unsere Sorgen immer wieder kommen, dann sollen wir sie erneut auf den Herrn werfen. Und erneut und erneut und erneut, bis wir es wirklich schaffen, die Sorgen abzugeben und loszulassen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, wir sollen ja auch alle Zeit dankbar sein. Das heißt, auch wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen, dürfen wir ihm schon danken für die Gebetserhörung, die er schenken wird. Die natürlich nach seinem Willen geschehen wird, aber sie wird geschehen. Und das führt dann dazu, was jetzt hier steht, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das ist natürlich nur möglich, wenn wir eben a, die Sorgen auf ihn werfen und dann b, uns auch wirklich auf diese Worte, auf die Verheißungen stützen und ja, diese Mittel, die er uns gegeben hat, eben auch gebrauchen zu unserer Freude und ja, um eben auf ihn zu blicken und auf seine Verheißungen zu blicken. In Jakobus 5, Vers 8 wird uns gesagt, dass wir geduldig warten sollen. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ja, wir sollen Geduld haben, ja, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Er ist nahe. Wir hatten das auch in Philipper gesehen, da hatte ich noch nichts dazu gesagt, wo es hier heißt, der Herr ist nahe. Auch hier, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und ich bin überzeugt, dass sich beides auf die Wiederkunft des Herrn bezieht. Er kommt bald. Er ist nahe. Wir dürfen damit rechnen, dass er jederzeit kommt. Und wenn wir das wissen, ja, er kommt morgen, er kommt übermorgen, dann ist das umso mehr Grund, uns zu freuen. Ja. Ich nehme da gern das Beispiel mit dem Geburtstag der Kinder, weil man das so beobachten kann, wie die Tage rückwärts zählen, wie die Freude von Tag zu Tag zunimmt, bis dann der Geburtstag da ist. Sollten wir uns nicht viel mehr freuen auf das Kommen des Herrn? Sollten wir nicht auch die Tage rückwärts zählen? Ja. Wir können es natürlich nicht auf seine Wiederkunft zählen, aber Arnold Fuchtenbaum er zählt die Tage seines Lebens rückwärts. Und er weiß, ja, wenn er mit 70 Jahren rechnet, das hat er jetzt schon überschritten, aber er weiß, ja, dass er jeden Tag einen Schritt näher an der Herrlichkeit, in der Ewigkeit ist. Wenn wir so aufwachen und morgens sagen, juhu, ja, ich bin der Ewigkeit noch einen Tag näher gekommen, dann haben wir doch viel mehr Grund, uns zu freuen, als wenn wir denken, oh, noch ein Tag voller Mühen und Nöte. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Wir sind aufgefordert, das zu tun. Es ist nicht etwas, was selbstverständlich automatisch geschieht. Wir sollen unsere Herzen stärken. Ja? Wir sollen geduldig warten. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und wenn wir uns das wirklich immer wieder vor Augen führen, der Herr kommt bald, dann sind auch alle Nöte, erscheinen dann viel kleiner. Weil wir wissen, wenn die Not auch riesig ist, sie dauert nur noch einen kurzen Moment an. Und dann kommt der Herr. Und dann dürfen wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, dürfen in seiner Gegenwart sein, dürfen wissen, er wird alle Tränen abwischen von unseren Augen. Und abschließend haben wir allen Grund, Gott zu loben. Judas 24 bis 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.